Meine Damen und meine Herren, ich würde Sie bitten, schon mal Platz einzunehmen. Es ist noch relativ dünn besiedelt. Das liegt daran, dass noch einige Kollegen und Kollegen vor der Security festsitzen. Aber wir haben halt nur festgelegte Timeslots. Dann bitte ich um Verständnis, dass wir uns daran halten müssen. Und ich weiß auch von verschiedenen Fraktionen, dass auch ein verspätetes Eintreffen hier ist, weil da noch eine Parallelveranstaltung ist. Aber ich bin ja schon mal froh. Ich gucke jetzt noch mal in die Runde. Genau, die großen Fraktionen sind schon anwesend. Die kleineren zum größten Teil auch. Meine eigene Fraktion fehlt noch, aber dafür bin ich ja da. Gut, dann fangen wir in die Tagesordnung an. Und sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie hier im Saal und diejenigen, die uns heute im Zoom zugeschaltet sind, ganz herzlich zu unserer 28. Sitzung des Unterausschusses Globale Gesundheit. Ganz besonders freue ich mich, die diesjährige Preisträgerin des Virchow-Preises für globale Gesundheit hier bei uns im Saal vor Ort begrüßen zu dürfen, Frau Professor Lucy Gilson. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier zu haben. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier bei uns. Im Anschluss an die Sitzung gibt es noch einen kleinen Empfang im Vorraum dieses Saales, zu dem ich Sie alle recht herzlich eingeladen sind. So, jetzt habe ich es. Und Frau Professor Gilson wird dort uns mit einigen einleitenden Worten beehren. Ein herzliches Willkommen an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier von UNITE, dem internationalen Parlamentariernetzwerk für globale Gesundheit. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns sind. Zudem stoßen später noch drei Mitglieder der französischen Nationalversammlung dazu. Nun kurz zu den Formalitäten, die hier standardmäßig auch existieren. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem vollständigen Namen in Zoom anzumelden, sodass Ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Das ist wichtig für die Anwesenheitsliste. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten und auch bitte ich darum, Ihre Smartphones hier im Saal ebenfalls auf stumm zu schalten, auch meiner, ja. Vor dem Hintergrund des parallel stattfindenden World Health Summits tagen wir heute insgesamt etwas kürzer als sonst. Für unseren einzigen Tagesordnungspunkt haben wir hier aber eine Stunde eingeplant. Vor Eintritt in die Tagesordnung müssen wir noch den Beschluss für die Herstellung der Öffentlichkeit fassen. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, ist die Tagesordnung so festgelegt. Ich komme zur Beschlussfassung über die Öffentlichkeit des einzigen Tagesordnungspunkts. Wer stimmt zu, dass heute den einzigen Tagesordnungspunkt öffentlich beraten wird? Mit Handzeichen bitte. Gegenprobe, Enthaltung, so einstimmig beschlossen. Und damit tagen wir ab jetzt hochoffiziell öffentlich. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sitzung. Die Sitzung wird nun live im Internet auf bundestag.de übertragen und steht im Anschluss zum Abruf in der Mediathek bereit. Nun rufe ich den einzigen Tagesordnungspunkt auf. Unser Austausch ist heute zum General Program of Work der WHO, deren Arbeit zu Klima und Gesundheit zur United Nations Diversity Conference COP 16 und UN Climate Change Conference UNFCCC COP 29. Zunächst freue ich mich, unsere Sachverständigen, Frau Dr. Maria Naira, Herrn Dr. Jamie Farrar, Frau Dr. Samira Asma von der WHO und Herrn Dr. Vincent Breton von Unit Aid und Herrn Florian Tietze von WWF hier im Saal begrüßen zu dürfen. Die Übersetzung erfolgt heute durch die Herren Jan Klingheimer heißt er und Herrn Alexander Schmidt. Vielen Dank von unserer Seite auch dafür. Nun freue ich mich, das Wort an Herrn Dr. Jimmy Farrar, Frau Dr. Maria Naira und Frau Dr. Samira Asma von der WHO zu geben. Achso, ich dachte, ich habe gerade hochgeguckt und ach nee, es ist noch nicht da. Aber Maria Naira ist ja da, das ist ja schon mal sehr gut. Dann haben Sie alleine das Wort und die Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie dann da sind, würden es dann ergänzen. Bitte schön.
Thank you very much.
Vielen herzlichen Dank. Es freut mich wirklich sehr, heute hier teilnehmen zu dürfen. Es tut mir so leid, dass ich kein Deutsch spreche. Selbst wenn man, ich in Spanien teilweise sogar angehalten werde und Leute mich hier auf der Straße fragen, ob ich nicht Deutsch spreche, aber ich kann leider kein Deutsch sprechen. Ich möchte ein bisschen über die Arbeit sprechen, die die Organisation zum Klimawandel und Gesundheit macht. Wir haben diese Arbeit vor mehr als 20 Jahren begonnen, indem wir vor allen Dingen den wissenschaftlichen Standpunkt hervorheben, dass der Klimawandel stattfindet und eine Auswirkung hat. Und es ist ganz klar, dass der Klimawandel eine Auswirkung hat auf unsere Gesundheit durch extreme Wetterereignisse, Hitze, Wellen. Und das erhöht natürlich auch die Gefahren durch Infektionen, aber auch die Krankheiten, die über Wasser übertragen werden und durch die großen Verschiebungen und auch Verschiebungen von Bevölkerung. Das alles hat eine Einwirkung auf unsere Gesundheit. Und deswegen hat die WHO die Tagesordnung in dieser Hinsicht auch gestärkt, nämlich dass die COPs auch verstehen, dass es nicht nur um die Emissionslevel geht, die auch geregelt werden müssen, sondern auch um die Auswirkungen, die diese hohen Emissionen auf unsere Gesundheit haben. Für uns ist es deswegen sehr, sehr wichtig, dieses Gesundheitsargument in alle COPs mit einzutragen, bei den Verhandlern sicher zu verankern, dass sie auch wissen, dass ihre Entscheidungen auch eine positive oder negative Einwirkung auf die Gesundheit der Menschen haben werden. Das Zweite ist, dass unsere Gesundheitssysteme sich verändern müssen. Sie müssen besser ausgestattet werden, um mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen. Sie müssen klimaresilient werden. Und um das zu erzielen, haben wir über diese Jahre eine Strategie entwickelt, einen operativen Rahmen, mit dem wir erklären, was wir meinen mit klimaresilienten Gesundheitssystem, auch mit Interventionen, die mit öffentlicher Gesundheit zusammenhängen, aber auch mit anderen Interventionen. Da geht es um die biologische Überwachung von jenen Krankheiten, die klimasensibel sind, die Stärkung der Arbeitnehmer im Gesundheitssektor und das gesamte System so aufzustellen, um mit diesen zusätzlichen Herausforderungen umzugehen, die aus dem Klimawandel herausrühren. Und nicht nur das, wir müssen auch natürlich unsere CO2-Emissionen reduzieren, in den Ländern natürlich, die dazu beitragen zum CO2-Ausstoß. Für diejenigen, die keinen Beitrag zum CO2-Ausstoß haben, müssen wir sicherstellen, dass sie Zugang haben zu sauberer Energie, sicherstellen, dass wir mit Solarenergie sie zum Beispiel Strom haben für ihre Anlagen und gleichzeitig muss man die CO2-Emissionen reduzieren und dieses Systeme dekarbonisieren und nachhaltig gestalten. Ein anderer Aspekt der Arbeit ist auch fundamental, nämlich das ist der Reduzierungsaspekt, der Mitigationsaspekt, wenn man so will. Die Gesundheitsbenefits werden enorm sein, wenn man diese Auswirkungen des Klimawandels bekämpft. Wenn wir übergehen auf saubere Ressourcen für Energie, ist, dass wir gleichzeitig die Luftverschmutzung reduzieren. Wir wissen, dass 7 Millionen Menschen zusätzlich zu den Krankheiten, die chronisch sind, weltweit töten pro Jahr. Und der zweite Vorteil wird von einem Übergang zu nachhaltigen Ernährungssystemen sein. Und dabei können wir auch über 5 Millionen an Toten pro Jahr reduzieren, einfach nur aufgrund dieser Maßnahmen. Und das dritte ist der Übergang auf gesunde urbane Räume, die entsprechend aufgestellt sind. Also die Art und Weise, wie unsere Städte entworfen werden, wie sie aufgestellt sind, um mit dem Klimawandel umzugehen und dadurch auch den sedentären, den sesshaften Lebensstil quasi zu reduzieren und dadurch auch einen Gesundheitsbenefit zu haben und dadurch auch wiederum die Bewegung der Bürger vereinfachen, die Reduzierung der Verwendung von privaten PKWs, die verstärkte Verwendung von ÖPNV. Diese Übergänge müssen auch angegangen werden und sie müssen mit der Unterstützung und der Motivation auch durch das Gesundheitsargument unterfüttert werden. Und natürlich werden wir finanzielle Ressourcen dafür brauchen. im Einklang mit der wissenschaftlichen Evidenz und Daten, die die Arbeit unterfüttern und natürlich auch den politischen Willen und die Fürsprache, die seitens aller Regierungen stattfinden müssen. Wir sind überzeugt, dass das Gesundheitsargument das einzige Argument ist, dass die Ambition und die Geschwindigkeit, mit der auf diese große Herausforderung reagiert wird, steigern kann. Da meine Kollegen und Kolleginnen jetzt gerade hier sind, möchte ich es hierbei bewenden lassen und Ihnen die Möglichkeit geben, jetzt erst einmal ein bisschen Luft zu schnappen, weil Sie sich so beeilt haben, aber dann auch das Wort zu ergreifen. Vielen Dank.
So my very sincere apologies for being late.
Ich muss mich entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Kann man eigentlich nicht entschuldigen, aber ich entschuldige mich wirklich ganz aufrichtig. Meine Kollegin hat es ja schon gut eingeführt. Ich habe einige von Ihnen schon in der Vergangenheit kennengelernt, nicht alle von Ihnen. Jeremy Farrar ist mein Name. Ich bin Chefwissenschaftler an der Weltgesundheitsorganisation. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Vorher habe ich mich mit Infektionskrankheiten beschäftigt, 20 Jahre davon in Vietnam, und in den letzten 10 Jahren war ich Leiter des Wellcome Trust in London. Dort haben wir auch zusammengearbeitet, und deswegen kenne ich einige von Ihnen hier auch noch im Saal. Vor einem Jahr habe ich angefangen bei der WHO. Damals bat mich Dr. Tedros, dass ich gemeinsam mit Samira und Bruce Edwards das Arbeitspaket von 2025 bis 2028 übernehmen sollte, also die Strategie der Weltgesundheitsorganisation, die diesen Vierjahreszeitraum umfasst, mit zu bearbeiten. Die WHO arbeitet immer in diesen Vierjahresplanungszyklen. Das war mir eine große Ehre, als Newcomer da mitzumachen. Ich habe viele Sachen kennengelernt von der WHO, einige von denen, die einem noch gar nicht so vertraut waren. Und wichtig ist, dass wir auch unsere Landesbüros, unsere Regionalbüros und die Zentrale mit enger zu vernetzen. Das habe ich auch getan. Vielleicht ein paar Worte darüber, was bereits erreicht wurde und welche Aufgaben jetzt die World Health Assembly, die Weltgesundheitsversammlung, sich vorgenommen hat. Wir sind auch dankbar für die Unterstützung. Wir müssen feststellen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der SDGs nicht auf Plan sind. Gerade jetzt erleben wir die wohl schwierigsten Zeiten, die die Welt erlebt hat, politisch, wirtschaftlich gesprochen. Es gibt Ungleichheiten, erodierendes Vertrauen in unseren Gesellschaften, und gleichzeitig sind Infektionskrankheiten eben nicht verschwunden. Wir alle hatten die Corona-Pandemie zu durchleiden. Auch Deutschland hat viel Arbeit geleistet in Bezug auf die Antibiotikaresistenzen. Auch eine Gefahr für verschiedene Routineoperationen, Krebsbehandlungen und so weiter. Und gleichzeitig macht aber die medizinische Forschung enorme und die pharmazeutische Forschung enorme Fortschritte. In dem kommenden Jahrzehnt müssen wir sicherstellen, dass diese Wissenschaft jetzt so eingesetzt wird, dass möglichst viele Leute mit besserer Gesundheit profitieren, durch bessere Gesundheit profitieren. Ich bin überzeugt, dass Ungleichheiten zu weiteren Konflikten führen. Und die Gesundheit ist ein Eckstein einer produktiven Gesellschaft, ist ein wichtiger Bestandteil für Vertrauen in unseren Gesellschaften und ist auch eine Grundlage für ökonomisches Wachstum und die Entwicklung. Man kann sich wirtschaftlich nicht entwickeln und dieses Wachstum nicht beibehalten, wenn die Bevölkerung nicht gesund ist. Deswegen wird das Arbeitspaket 14 alles das in sich vereinen. Maria sagte gerade, wie wichtig das Thema Klima ist. Daten, Messen von Daten, die Eigenverantwortung der jeweiligen Staaten ist wichtig und schlussendlich auch die Unterstützung wissenschaftlich basierter Evidenzen. Die Kernfunktion der WHO ist natürlich normative und gesetzgeberische Unterstützung, und Richtlinien sind das, was wir weiter anbieten können, und auch die Mitgliedstaaten können sich darauf verlassen. Ich habe in den vergangenen Jahren mit Deutschland zusammengearbeitet und kann sagen, dass sie enorm viel getan haben in Bezug auf globale Gesundheit, Antibiotikaresistenzen. 15 oder 17 Kooperationszentren der WHO gibt es hier allein in Deutschland. Mit denen habe ich auch in den letzten Wochen gesprochen. Das ist also das GDP-14-Programm. Ein paar Worte vielleicht noch abschließend. Viele Länder haben uns immer wieder gefragt, warum sollen wir die IAW unterstützen? Denn wir haben in unseren Ländern eigene robuste Systeme, wir haben gute wissenschaftliche Institutionen, wir haben gute Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut und so weiter. Ich glaube allerdings, dass jetzt in einer Zeit, wo der Multilateralismus so bedroht ist und unter Druck ist und wir Probleme haben wie nicht übertragbare Krankheiten, Antibiotikaresistenzen und so weiter, dass wir dann die Zusammenarbeit brauchen in der WHO mit den Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren und den Regierungen. Die Gesundheit betrifft uns alle. Gesundheit ist der Eckstein einer gesunden Gesellschaft und des wirtschaftlichen Wachstums aller Staaten. Deswegen möchte ich Sie weiter bitten, Ihre Unterstützung beizubehalten, so wie Sie das getan haben, mehr als viele andere Länder. Und vielleicht nutzen Sie auch Ihre gewichtige Stimme, um andere Länder davon zu überzeugen, wie wichtig die Unterstützung für die WHO ist. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Worte. Wir werden ja anschließend noch Fragen und Antworten machen. An dieser Stelle möchte ich auch noch Roland Göde von der Virchow Foundation auch noch mal herzlich begrüßen. Das habe ich jetzt übersehen. Das war nicht beabsichtigt. Und wir machen dann weiter. Ich hätte nur eine Bitte an Frau Dr. Nera, den Mikrofon auszudrücken, weil wir sonst eine sehr gut Feedbackschleife da nicht haben. Das ist sehr angenehm hier im Raum. Und nun freuen wir uns auf den Bericht von Herrn Dr. Vincent Breton von Unit Aid. Sie haben das Wort.
Thank you very much and good afternoon.
Herzlichen Dank, einen schönen guten Tag allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Vincent Breton ist mein Name von Unit Aid. Ich bin der Direktor für Ergebnisse und Klima, eine Organisation, die von der WHO unterstützt wurde. Seit 20 Jahren schon haben wir auch die Unterstützung unterschiedlicher Regierungen. Deutschland gehört dazu. Unsere Arbeit beschäftigt sich mit Gesundheitsinnovationen in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Wir haben im Bereich Klimagesundheit und globale Gesundheit schon einige Jahre gearbeitet. Ich werde jetzt über unsere Klimaprodukte sprechen hier. Die haben wir auch schon vorgelegt, auch in der Vertragsstaatenkonferenz im letzten Jahr war das der Fall. Zunächst möchte ich über das Thema HIV-Behandlung sprechen. HIV-Behandlung ist etwas, was wir weltweit umsetzen, damit eben die Infektionszahlen zurückgehen. 24 Millionen Menschen weltweit nutzen jedes Jahr diese Behandlung. Wir haben uns angeschaut, in welchen Ländern diese Behandlungen vorhanden sind. 650 Milligramm aktive Wirkstoffe werden täglich genommen von den Patienten. Global bedeutet das, dass 2,6 Millionen Tonnen CO2 daraus, Emissionen daraus entstehen. 2,6 Millionen CO2 Emissionen, Tonnen, bedeutet so viel, wie die Stadt Genf im Jahr emittiert. Nun arbeiten wir sehr eng mit der WHO und anderen Partnern im letzten Jahr, in den letzten Jahren, 10 Jahren insgesamt, um Innovationen voranzutreiben und neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die neue Behandlung, die wir jetzt anbieten, hat eine deutlich geringere CO2-Bilanz. Wenn wir das jetzt weltweit erreichen, können wir 26 Millionen Tonnen CO2 in einem Zeitraum von 10 Jahren aus der Atmosphäre entfernen. Das ist schon mal signifikant. Aber genauso wichtig ist, dass aktuelle Lösungen auch dekarbonisiert werden können. Bereits heute gibt es Möglichkeiten, die chemischen Zusammensetzungen zu ändern, um weniger Emissionen zu erreichen, ohne Produktionskosten zu erhöhen im Übrigen. Es gibt ein zweites Beispiel, was ich anbringen möchte, die Malaria-Behandlung. Malaria-Behandlungen kommen jedes Jahr 100 Millionen Menschen zugute. Und wenn Sie sich mal die Lieferkette anschauen an den Präparaten, und es geht mir jetzt nicht um die Emissionen, sondern das Klimarisiko. Eine Behandlung beginnt, wenn man so will, in China, weil dort Produktionsanlagen entstehen, wo die wichtigen Ingredienzien für die Behandlungspräparate entstehen. In China ist das Klima oft heiß und trocken. Das heißt, der Ertrag aus dem Anbau ist entsprechend gering. Das heißt, die Lieferkettenkonsequenzen bedeuten, dass weniger produziert wird als Rohstoffe. Die Fertigungsprozesse der Präparate befinden sich dann in Indien, die den Rohstoff also verarbeiten, und zwar zwei Regionen, die in erster Linie von Überflutung betroffen sind. Das heißt, es ist das zweite Klimarisiko im Produkt. Und schlussendlich ist das Fertigprodukt dann in erster Linie in Afrika eingesetzt. Und das sind natürlich, das wissen Sie, Regionen, die insbesondere von großer Hitze betroffen sind. Das heißt, dieses Präparat, wenn es in Hitze gelagert wird, verfällt. Das heißt, verliert seine Wirksamkeit. Das heißt, Klimaelemente sind enorm wichtig. Noch ein Beispiel, Tuberkulose. Es gibt ein Tuberkulose-Präventions- einen Präventionskurs mit regelmäßiger Einnahme von Tabletten. Und wir kennen auch Länder, wo regelmäßig Klimakatastrophen entstehen, wo auch die Gesundheitssysteme nicht mehr richtig funktionieren. Und selbst ein Präparat 3 Monate zu nehmen, kann dann schwierig sein. Wir arbeiten im Moment an einer Injektionslösung. Mit einer einmaligen Injektionslösung kann man eine 3-monatige Tablettentherapie ersetzen. Wenn uns das gelingt, kann man natürlich in solchen vom Klimawandel bedrohten Regionen sehr viel mehr Gesundheitseffekte erreichen. Ich will damit sagen, dass man unter dem Thema klimaintelligente Gesundheitsprodukte sehr viel erreichen kann. Präparate, die nicht Schaden anrichten in der Umwelt einerseits, die aber gleichzeitig auch in klimagefährdeten Regionen zum Einsatz kommen können. Abschließend vielleicht noch ein paar Worte darüber, dass wir sehr viel zusammenarbeiten mit der WHO, konkret zu den Themen, die ich jetzt gesprochen habe. Wir arbeiten auch mit einer Expertengruppe um CO2-arme Administrationsformen, Verabreichungsformen zu entwickeln. Ich freue mich bereits jetzt auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Und wir machen dann gleich weiter mit Herrn Florian Tietze von der WWF. Bitte schön, Herr Tietze, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ich versuche, die mal zu teilen. Vielen Dank, mein Name ist Florian Tietze. Ich bin Senior Policy Advisor beim WWF Deutschland. Ich arbeite seit knapp 8 Jahren im Bereich internationale Politik, im Kontext Vereinter Nationen, vor allem in den Bereichen Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz. Und da sich diese Sitzung vor allem auf die internationalen multilateralen Umweltverhandlungen, die nun in diesem Herbst anstehen, konzentriert und da sehr viel Schlaglicht auch immer auf den UNFCCC, also die Klimaverhandlungen ist, werde ich heute referieren über die Biodiversitätskonvention, quasi die Schwesterkonvention der UNFCCC und den Global Action Plan for Biodiversity and Health, der dort gegebenenfalls verabschiedet wird bereits nächste Woche, wenn die COP16 in Cali stattfindet. Ich beginne mit einem etwas unkonventionellen Bild, wie Sie sehen. Was Sie sehen ist, ich glaube, dass die Figur aus der griechischen Mythologie kennt jeder, die Pandora. Die Pandora, die laut dem Mythos von Zeus auf die Welt geschickt wurde mit einer Box, Pandoras Box, die alles Übel und alle Krankheiten, das ist ein bisschen übertrieben, aber alle Übel und alle Krankheiten mit sich trägt. Und sie bringt auch verführende Tugenden mit und sagt aber den Menschen, sie dürfen diese Box auf keinen Fall öffnen. Der Mythos sagt, die Menschen haben sie doch geöffnet und nun haben wir eine Welt mit viel Übel und viel Krankheit. Ich sage das nur, das ist so quasi mein Aufhänger hier, weil das sich so ein bisschen durchzieht und ich hoffe, Sie können dieses Bild ein bisschen im Kopf behalten, wenn ich weiter in der Präsentation gehe. Denn bevor ich auf die potenziellen Ergebnisse auf COP16 eingehe, möchte ich ein bisschen Hintergrund zwischen den Zusammenhängen zwischen Biodiversität und Gesundheit geben, weshalb wir diesen Global Action Plan brauchen und weshalb wir auch Pandemics Prevention at the Source im WHO-Treaty bräuchten, um Pandemieprävention quasi ja an der Quelle erfolgreich anzugehen. Ein paar Zahlen, 60% aller existierenden infektiösen Krankheiten, die den Menschen infizieren können, sind zoonotische Krankheiten, also Krankheiten, die von Tier auf Mensch übertragbar sind. Das sind sogar konventionelle Zahlen der World Organization for Animal Health. Manche setzen das sogar höher an. Mindestens 75 aller sogenannten Emerging Infectious Diseases, also Krankheiten, die unsere Gesellschaft aktuell besonders betreffen, haben ihren Ursprung in Tieren. Und bei den statistisch ungefähr 5 neuen Krankheiten, die jedes Jahr dazukommen, sind auch ungefähr statistisch 3 zoonotische Krankheiten, die von Tier auf Mensch übertragbar sind. Ich komme zurück zur Pandora. Was Sie hier sehen, ist jetzt ein Graph, der die kumulative Zahl aller Virusarten beschreibt in dem letzten Jahrhundert, von denen der Mensch infizierbar ist. Viele von denen kennen Sie natürlich, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, Nipah, SARS, MERS, Covid-19, Zika. Und die Icons, die dabei sind, sind natürlich nicht zufällig gewählt, sondern das sind die Tiere, von denen man glaubt, dass diese Viren oder diese Erreger auf den Menschen übertragen worden sind. Und Sie sehen, das ist wirklich ja ein beinahe exponentieller Anstieg. Das heißt, es scheint, wir haben diese Büchse der Pandora, was diesen Bereich betrifft, geöffnet. Wie haben wir ihn geöffnet? Was sind die Ursachen? Wir haben ziemlich starke Evidenz, dass die Treiber dieser Infektionskrankheiten folgende sind. Ganz oben dabei ist Entwaldung und veränderte Landnutzung. Und das vor allem in den Bereichen, wo wir hohe Biodiversitätszahlen haben. Das heißt, in Gebieten, vor allem den tropischen Regenwäldern, wo nicht nur viele Tier- und Pflanzenarten zu Hause sind, sondern eben auch viele verschiedene Arten von Mikroorganismen, inklusive Bakterien und Viren. Und wenn wir die Entwaldung weiter voranschreiten lassen, so wie sie passiert, haben wir einen erhöhten Konflikt zwischen wilden Tieren und Menschen, Berührungspunkte, die immer mehr zunehmen und deswegen auch ein höheres Risiko von der Übertragung von Tieren auf den Menschen. Ein zweiter direkter Treiber und eng damit im Zusammenhang ist die intensive Landwirtschaft und die Art und Weise, wie oft Viehzucht betrieben wird. Nicht nur, weil sie oft dann eben nah an diesen Entwaldungsfronten stattfindet, nachdem man den Wald gerodet hat und dieser Kontakt stattfindet, sondern auch, dass die Art und Weise, wie intensive Landwirtschaft und Viehzucht betrieben wird, oft ein sehr guter Nährboden ist für die Übertragung von zum Beispiel wilden Tieren auf Nutztiere und dann von Nutztieren auf den Menschen. Und ein weiterer Treiber, der sehr, sehr stark ist, ist illegaler und schlecht regulierter Wildtierhandel. Das passiert vor allem in schlecht regulierten Wildtiermärkten, wo die hygienischen Bedingungen furchtbar schlecht sind, wo Tiere auf engstem Raum lebendig gehalten werden unter großem Stress, die Exkremente und der Urin dieser Tiere wirklich quasi an einem Ort ist, wo diese Tiere auch geschlachtet werden. Es sind Bedingungen, die auch ebenfalls perfekter Nährboden sind für diese Übertragungsrisiken. Die Klimakrise natürlich auch, allein deswegen, weil wir eine veränderte Lebensräume von Tieren haben. Die veränderten Temperaturen führen dazu, dass wir auch Arten sich in Gebieten verbreiten, wo sie vorher nicht waren. Auch das führt zu einer Destabilisierung des Ökosystems und führt zu vermehrten Übertragungsrisiken. Und vom Kollegen war eben schon angesprochen, Antimicrobial Resistance ist auch ein Treiber. Auf den möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das nicht unser Fokus ist. Unsere Arbeit soll aber nicht unerwähnt bleiben. Ich glaube, natürlich reden wir hauptsächlich über menschliche Gesundheit, aber auch das darf nicht verschwiegen werden, dass natürlich die Epidemien und Pandemien, die wir erlebt haben und die wir gegebenenfalls wieder erleben, wenn wir unsere Maßnahmen nicht verstärken in der Pandemieprävention, die wirtschaftlichen Schäden für sehr viele Wirtschaftssektoren sind natürlich immens. Auch hier wird der Saal nicht überrascht sein und wahrscheinlich sind diese Zahlen auch bekannt. Wenn man noch die Covid-Pandemie dazu zählt, das überschattet sogar das Panda-Logo rechts oben. Die Zahlen sind kaum vorstellbar und entsprechend auch für unsere gesamte Gesellschaft ein großes Risiko. Mit diesem Satz möchte ich kurz, bevor ich überleite auf die CBD, nochmal betonen, dass der Erhalt der Natur ein Schutzschild für unsere Gesundheit ist. Und zwar jenseits des Verständnisses unserer westlichen Medizin, denn dort ist das Verständnis ja oft, wenn jemand krank ist, benutzen wir moderne Medizin, um sie oder ihn zu heilen. Und Prävention ist mehr etwas, die Widerstandsfähigkeit des Körpers zu stärken, also gesundes Leben, gesundes Umfeld, gesundes Essen, Sport. Der sogenannte One Health Approach, also das Risiko zur Übertragung von zoonotischer Krankheiten an der Quelle zu reduzieren, also das Risiko zu reduzieren, dass überhaupt der Mensch erreicht wird, das ist eine weitere Präventionsebene, die einen großen Beitrag leisten kann, um die nächste Pandemie, von denen viele WissenschaftlerInnen ja ausgehen, dass sie eher die Frage ein Wann ist, als das Ob, dieses Risiko zu reduzieren. Ich komme zum Global Action Plan on Biodiversity and Health.
Vor zwei Jahren. Darf ich kurz darauf aufmerksam machen? Wir hatten 7 Minuten vereinbart, weil wir noch eine Fragerunde machen und die Zeit ist begrenzt. Deswegen wollte ich nur kurz darauf aufmerksam machen. Vielleicht können wir ein bisschen beschleunigen und das dann in die Fragerunde einbauen.
Genau, ich bin gleich am Ende. Wir haben ein Global Biodiversity Framework, ein neues Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt, vor 2 Jahren auf COP15 der CBD verabschiedet. Während der Pandemie verhandelt, deswegen hat das auch so lange gedauert. Und zwar haben wir kein Ziel zu One Health unter den 23 Zielen dieses Abkommens verankern können, aber es gab den Auftrag eines Global Action Plan for Biodiversity and Health. Und dieser Action Plan wird nun unter Item 22 auf der kommenden COP verhandelt und hoffentlich verabschiedet. Es wird ein freiwilliger Plan, ein bindender Plan ist politisch wahrscheinlich nicht möglich unter den 196 Mitgliedstaaten der CBD. Aber die COP-Decision, die dort zur Abstimmung steht, empfehlen wir auf jeden Fall umzusetzen. Und das wäre ein wichtiger Beitrag, um alle 23 Ziele zum Erhalt der Lebensgrundlagen dieses Planeten quer zu verweisen mit Maßnahmen für die globale Gesundheit, um die Treiber zu reduzieren und für positive Beiträge der menschlichen Gesundheit im Kontext oder in Synergie mit den anderen Konventionen inklusive der WHO. Und damit komme ich zum Ende, da ich die Zeit nicht noch weiter überschreiten möchte. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Tietze, auch vielen Dank für Ihr Verständnis. Herzlichen Dank an unsere Expertinnen und Experten in dieser Runde. Ich habe von der Technik wurde mir gesagt, für diejenigen, die eine Übersetzung bekommen, bitte Ihre Kopfhörer, wenn Sie Wortbeiträge haben, abzulegen, weil dadurch diese Feedback-Schleife, diese Rückkopplung entsteht, das uns natürlich mit einem Pfeifton stört. Und Herr Tietze, kurze Bitte, Mikrofon auch ausschalten, dass dann auch die Möglichkeit besteht, hier die Fragen zu stellen. Wir werden heute vom Verfahren her anders vorgehen, wie wir sonst üblich sind in der Fragerunde. Ich würde, wenn meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag auch einverstanden sind, internationale Gäste mit inkludieren in der Fragerunde. Und dann machen wir es so, wie es auch international nicht unüblich ist. Wer eine Wortmeldung hat, einfach sein Namensschild senkrecht zu stellen. Dann würde ich sie einfach in der Reihenfolge aufnehmen mit den Fragestellungen und explizit zu den Kolleginnen und Kollegen von Unite. Ich hoffe, dass die Übersetzung auch funktioniert hat. Sie können auch Fragen stellen, entweder in Deutsch oder auch auf Englisch. Das sind die einzigen Übersetzungsmöglichkeiten, die wir haben, um dann auch so Ihr Zeichen zu setzen. Gut, dann fange ich an hier von der linken Seite. Ich werde auch die Fragen sammeln. Und bei der Bitte, wenn Sie die Frage stellen, bitte auch den Adressaten zu benennen, damit wir auch die Person sich dann auch auf die Antwort vorbereiten können. Und ich würde jetzt einfach mit Frau Krodula-Schulz-Asche von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beginnen wollen.
Ja, ganz herzlichen Dank schon mal für die Beiträge bisher. Ich habe eine konkrete Frage an Dr. Vincent Bretin. Und zwar, Sie haben ja sehr anschaulich geschildert, die Treatment-Bereiche, die Sie adressieren und was dort im Einzelnen passiert. Ich wollte gerade noch mal zur Finanzierung dieser Gesundheitsprojekte bzw. Treatments fragen, wie Sie das sehen, welche Erfahrungen Sie da haben, was die Finanzierung für ärmere Länder angeht und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Finanzierungsvorschläge der COP16? Halten Sie die für umsetzbar oder sind da Ihrer Meinung nach Hürden drin, die man noch abbauen müsste? Welche Empfehlungen hätten Sie für die COP16, gerade die Finanzierung dieser Treatments umzusetzen?
Ja, vielen Dank. Dann die nächste Fragestellerin ist die Frau Dr. Franziska Kersten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr schön, dass Sie alle hier sind. Meine Frage geht an Frau Dr. Maria Neira. Wie zentral ist der Health in All Policy Ansatz in den beiden Konferenzen, zumindest aktuell in der Vorbereitung, spürbar? Und werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Klimawandel und Biodiversitätsverlust ausreichend diskutiert? Und welche Lösungsvorschläge haben die Staaten?
Ja, vielen Dank. Und die nächste Frage geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion, an Dr. Helge Braun.
Ja, vielen Dank und auch für den ganzen Input. Ich frage mich so ein bisschen, was ist die zukünftige Rolle der WHO? Wie definiert man sozusagen die eigene Rolle der WHO im Kontext jetzt von One Health, Global Health? Weil eins ist klar, welche Auswirkungen hat Klimaveränderung auf Gesundheit? Ist sozusagen ein Erkenntnisthema, das sozusagen aufzuarbeiten, ist eine klare Aufgabe auch von Gesundheitspolitik. Und die zweite Frage ist, was ist dann zu tun? Und dann gibt es sozusagen diesen allgemeinen Appell, wenn wir den Klimawandel intensiver bekämpfen, wenn wir Biodiversitätsverlust besser bekämpfen, dann hat das auch eine positive Rückmeldung, Wirkung auf Gesundheit. Aber das ist ja sozusagen sehr, sehr allgemein. Die Frage ist ja, was muss sozusagen im Sektor Gesundheit, was ist dann Aufgabe speziell einer WHO oder speziell bei uns auch deutscher Gesundheitspolitik, um darauf zu reagieren? Da hat ja Herr Breton ein paar Beispiele gebracht. Lieferketten auch bei sozusagen Starkwetterereignissen, Hitzeschutz in Städten. Also wo sozusagen endet dann aber auch der Auftrag der Gesundheitspolitik, damit man nicht, also wir sozusagen irgendwann in eine allgemeine Klima- und Diversitätspolitik auch in den Organisationseinheiten, die speziell sich mit Gesundheitsfragen beschäftigen, abrutschen, sondern damit wir auch ganz gezielte Gesundheitspolitik machen.
Vielen Dank und ich freue mich, dass auch aus der Gruppe der Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen von UNITE sich jemand gemeldet hat. Das ist der Herr Patnaik. Sie haben das Wort und vielleicht können Sie mit einem Satz kurz vorstellen.
Thank you so much.
Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Andrew Ullmann. Vielen Dank, dass Sie uns diese Möglichkeit geben, als UNITE-Mitglieder hier anwesend zu sein, als Beobachter. Ich komme aus Indien, Abud Naik. Ich bin nicht im Gesundheitsausschuss, aber ich bin Mitglied des Finanzausschusses und im Ausschuss für Klima und Umwelt. Und meine Frage ist eine sehr konzeptuelle Frage an die Vertreter der WHO und Experten. Wir haben über die Gesundheitsauswirkungen von Klimawandel gesprochen, aber die Frage ist doch auch, wie können wir das reduzieren oder wie können wir uns anpassen auch? Das ist ja die große Frage auch der Ungleichheit. Diese Ungleichheiten existieren sowohl auf sozialer, ökonomischer, kultureller und politischer Ebene. Gibt es da einen globalen Ansatz, einen Plan, um genau diese Fragen der Ungleichheit anzugehen? Angesichts der, ja, also auch um grenzüberschreitend in den Ländern das zu ermöglichen.
Kollegen von UNITE, Herrn Newmy, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Und es wäre ganz lieb, wenn Sie sich auch kurz vorher noch vorstellen.
Ja, thank you very much.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich übernehme gleich von meinem Kollegen und sage vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit, heute dabei zu sein. Es ist wirklich eine Freude und meine Frage geht auch an die WHO. Erstens möchte ich der deutschen Regierung danken für alles, was sie getan und geleistet haben. Ich weiß, dass sie wirklich sehr, sehr viel leisten, um die Gesundheit, das Wohlergehen in vielen Ländern zu unterstützen, insbesondere in meinem Land auch. Ich weiß, was die GIZ zum Beispiel da geleistet hat und da möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, um Ihnen wirklich herzlich zu danken im Namen meines Landes. Ich wünsche eigentlich lediglich nur, dass Sie auch weitermachen. Es gibt noch sehr viel zu tun. Ich weiß, dass Sie auch den Willen haben und die Möglichkeiten auch haben. Also vielen Dank für die WHO oder zurück zur WHO. Im Rahmen Ihrer Programme, da machen Sie eine ganze Menge. Und Sie sind sozusagen ja auch ein Dreh- und Angel dabei. Aber wie wollen Sie das Parlament mit involvieren, um Ihre Ziele zu erreichen? Ich sage das, weil in meinem Land die WHO nicht wirklich im Austausch mit dem Parlament steht. Und das Parlament ist natürlich sehr, sehr wichtig. damit Sie auch Ihre Ziele erreichen. Vielen Dank.
Wir haben jetzt noch zwei
Fragestellerinnen, die würde ich jetzt gerne noch dran nehmen und dann würde ich dann zurück zum Panel überweisen, dass die Antworten dann auch stattfinden. Zunächst einmal die Frau Situ hatte sich gemeldet. Ich hoffe, dass der Name auch richtig ausgesprochen wird. Auch hier würde ich mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen vorher. Danke.
Thank you so much. I am Amira Sabers.
Herzlichen Dank, Amira Saber ist mein Name, Mitglied des ägyptischen Parlaments und Generalsekretärin des Ausschusses für ausländische Angelegenheiten. Die SPD ist unsere Schwesterpartei. Ich bin die Vizepräsidentin der ägyptischen Sozialdemokratischen, der Sozialistischen Partei. Einige Jahre beschäftige ich mich schon mit Klimafragen und ich hätte einige konkrete Fragen. Wie sieht es im Deutschen Bundestag aus? Koordinieren Sie parteiübergreifend und ausschussübergreifend? Denn Klima ist eine Querschnittsaufgabe, die fast alle Fachbereiche betrifft, soll heißen. Machen Sie regelmäßig gemeinsame Ausschusssitzungen, wo Strategien besprochen werden? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, in Bezug auf internationale Organisationen und der UNO-Einrichtungen, da danken wir der WHO und natürlich auch der GIZ. Die Art und Weise, wie mitunter Programme umgesetzt werden, sind nicht in allen Ländern gut. Eher schlechtere Governance. Und schlechte Governance führt oft dazu, dass die Ziele eben nicht effektiv erreicht werden. Insofern sehen wir in vielen Ländern, global gesehen, eine enorme Lücke zwischen Aufsicht, Kontrolle von Hilfsprogrammen und der Governance vor Ort. Ich glaube, dass Parlamente deswegen die Rolle zu spielen haben. Deswegen die Frage an WHO-Vertreter beispielsweise und GIZ-Vertreter, sind Sie regelmäßig in den Parlamenten und berichten Sie über Ihre Tätigkeit, um eine unabhängige Aufsicht zu gewährleisten, die Rahmenprogramme, die auch global genutzt werden, denn was ich da immer lese in den Dokumenten, weicht sehr stark von dem ab, was ich in den Ländern sehe, gerade auch in vielen afrikanischen Ländern. Oft sind es Ziele, die auch vom globalen Norden gesetzt werden, die dann aber vor Ort nicht umgesetzt werden. Ich will damit sagen, eine enorme Lücke in den Zusagen einerseits und den tatsächlichen Geldern, die ankommen.
Vielen Dank. Nur der Hinweis, die Fragen gehen an das Panel. Wir können gleich im Anschluss noch die Fragen, die an uns gerichtet worden sind, noch mal separat beantwortet. Aber die Fragen gehen primär an das Panel. Wir können dann hinterher, weil wir ja noch kleinen Empfang haben, auch erklären, wie unser Unterausschuss funktioniert und wie wir hier kooperieren, über Parteigrenzen hinweg und natürlich auch über Committees auch hinweg, die wir haben. So, und jetzt die Kollegin, ich kann es nicht sagen, ich kann es schlecht lesen von der Seite, aber ich sehe den Namen Situ. Ich hoffe, dass das, ich setze jetzt nicht den Kopfhörer auf, so dass ich es doch mal in Englisch mache. I'll do this very briefly in English, even though the interpreters are going to kill me.
Bitte auf Englisch. Man hat mich ursprünglich gebeten, nicht Englisch zu sprechen, aber eine Bitte an Sie. Ich kann Ihren Namen nicht richtig lesen von meinem Platz. Situ lese ich da, ist das korrekt? Bitte, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen und vielleicht stellen Sie sich auch kurz vor. Sonja Situ ist mein Name, Parlamentarierin aus Kanada. Ich bin Mitglied des Gesundheitsausschusses im Parlament, seit 2015 schon. Ich bin sehr beeindruckt und zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass alle UNITE-Mitglieder, die heute hier sind, auch die Möglichkeit haben, sich an der Sitzung zu beteiligen, auch die Vorträge mitzusehen und zu hören. Es gibt 5 neue Krankheiten, die aus Tiervektoren entstehen. Deswegen meine Frage an die WHO und andere Mitglieder, wie können wir denn diese Tiererkrankungen bekämpfen? Gibt es Impfstoffe, die entwickelt werden? Nicht, wie gesagt, für menschliche Zwecke, sondern für teammedizinische Zwecke. Gibt es eine Aufsicht, Kontrolle der Zoonosen, die hier möglich werden? Vielleicht gibt es entsprechende Plattformen, wo das Entstehen solcher Krankheiten verfolgt werden kann. Und welche Möglichkeiten haben wir denn, um auf die nächste Pandemie uns vorzubereiten? Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage, und da schließe ich mich meinen Kollegen an, in Bezug auf den Klimawandel und die Wirkung des Klimawandels auf die Gesundheit. Milliarden Dollar sind die Kosten, die jedem Land entstehen, als Reaktion oder als Konsequenz auf den Klimawandel. Wie können wir uns so aufstellen? Welche globalen Bemühungen kann es geben, damit jedes Land sich wappnen kann gegen den Klimawandel? Denn schlussendlich sind alle irgendwie davon betroffen und alle sind im Rennen sozusagen um bessere Resilienz.
Ich kann es leider nicht von hier hinten lesen, weil es um 90 Grad gedreht ist und meine Brille nicht ausreicht. Die Kollegin ganz hinten, ich bitte um Entschuldigung, meine Sehschwäche zu entschuldigen. Und Sie haben das Wort für die letzte Frage in dieser Runde.
Hi everyone, my name is Aisha Al-Mullah.
Hallo allerseits. Aisha Al-Mullah ist mein Name, ehemaliges Mitglied der Versammlung des Vereinigten Arabischen Emirate. Ich bin schon das zweite Mal hier im Bundestag und freue mich, dass ich mit meinen Kollegen auch heute sprechen kann. Gestern und heute haben wir mit Vertretern der WHO verschiedene Themen besprochen. Und zwei Sachen, die mir insbesondere wichtig waren in unserer gemeinsamen Diskussion. Einerseits möchte ich nicht sagen, dass es um behinderte Personen geht und welche Möglichkeiten sie haben, besser im Gesundheitssystem sich zu integrieren, weil offenbar in Deutschland das kein Problem ist. Ich weiß aber, dass es in vielen anderen Ländern sehr wohl ein Thema ist. Die Frage ist, wie können Mitglieder im Parlament, die Ausschüsse und auch gerade die Jugend sich damit auseinandersetzen, weil es natürlich auch bestimmte oder viele Bevölkerungsgruppen der Bevölkerung betrifft. Amira und Herr Dr. Sonny haben über ähnliche Themen schon gesprochen. Ich bin der Meinung, dass viel Information, die Sie hier haben, für uns enorm wichtig ist, auch mal interessant ist. Welche Rolle spielt die Privatwirtschaft hier in Deutschland? Wie unterstützt die Privatwirtschaft Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die wichtigen Botschaften, die Sie hier auch debattieren, in die Welt zu tragen? Diese Partnerschaft, wie sieht die aus? Denn auch die Wirtschaft ist ein wichtiger Partner. Man kann nicht mit beiden Händen applaudieren, wenn nur die Regierung sozusagen beiträgt. Man braucht die Wirtschaft genauso. Die Frage also, wie üben Sie die Partnerschaft hier im Parlament? Wie entwickeln Sie gemeinsame Strategien, Konzepte mit der Wirtschaft zusammen, gerade für die Entwicklungsländern oder für Länder, sagen wir mal so, die weniger glücklich und nicht so glücklich und erfolgreich sind wie Sie?
Ich habe jetzt viele Fragen gehört. Ich möchte nur an dieser Stelle wiederholen, die jetzt konkret an uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Deutschen Bundestag gestellt worden sind, ist das jetzt, können wir nur gleich beim Empfang bilateral besprechen, weil wir einfach die Zeit nicht dazu haben, in so einen Austausch zu treten. Da bitte ich um Verständnis, weil wir heute wegen der World Health Summit diese Thematik international betrachten. Und die meisten Fragen, so wie ich das wahrgenommen habe, sind an die WHO adressiert worden. Und die Delegation ist ja hier. Und dann würde ich dann auch sagen, an Dr. Breton gerichtet, für UNITE, war, glaube ich, auch eine Frage. Im Englischen sagt man just pitch in, wie es gerade zusammenpasst. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, WHO beginnt, weil da waren ja Tonnen an Fragen, glaube ich.
Thank you very much. Not only there were several questions, okay. But all of them.
Ja, mehrere Fragen. Und alle dieser Fragen waren enorm wichtig. Insofern werde ich mich jetzt darin üben, die möglichst gut zu beantworten. Und meine Kolleginnen und Kollegen können vielleicht da noch etwas ergänzen und hinzufügen. Eine der Fragen betraf Vincent, aber ich möchte vielleicht bei der Gelegenheit meinerseits noch ein paar Worte sagen über das Thema Lieferketten. Darum ging es ja und wie es uns gelingen kann, Kosten zu reduzieren. Und spiele das dann auch zurück zum Thema Privatsektor. Denn eine unserer Aufgaben der Verbesserung der CO2-Bilanz im Gesundheitssystem hat ja auch damit zu tun, dass wir mit den pharmazeutischen Unternehmen, mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten, gerade in Bezug auf Reduzierung der Kunststoffanteile, die Verbesserung und Ökologisierung der Lieferkette. Das ist eine enorm wichtige Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft als Partner. Ein Pharmaunternehmen, wenn es ihm gelingt, die Kunststoffverpackung oder die Kunststoffhülle einer Behandlungsdosis zu reduzieren, dann kann das dazu führen, dass enorme Verbesserungen, enorme CO2-Reduzierungen am Ende bis zur Verabreichung der Behandlung auflaufen. Insofern haben wir sehr wohl das Augenmerk darauf. Wir haben eine Initiative zu nachhaltigen Märkten. Die Lieferketten in der Pharmaindustrie müssen umweltfreundlicher werden und da gehören auch Innovationen zu tun. Sie kennen vielleicht die Inhalatoren für Asthma-Patienten. Auch die gibt es jetzt innovativer. also ein Inhalator, der immer noch die beste Behandlung für Asthma-Patienten bietet. Aber gleichzeitig wird diese Technik innovativer gestaltet. Mit diesen innovativen Inhalatoren wird die CO2-Emission und die Treibhausgasemission in der Fertigung und dann auch in der im Lebenszyklus enorm reduziert. Und das zeigt noch mal, welche Rolle auch der Privatsektor hat. Und da haben Sie recht, der ist absolut wichtig. Wir arbeiten im Gesundheitssektor ja genau daran, dass wir verstehen müssen, dass das Gesundheitswesen insgesamt global gesehen für 5% der CO2-Emissionen weltweit zuständig ist, verantwortlich ist. Wenn wir es erreichen wollen, dass wir die CO2-Bilanz reduzieren wollen, müssen wir auch auf das Gesundheitswesen schauen. Dekarbonisierung des Gesundheitssystems ist die Nummer eins, die Ökologisierung. Die Länder, die in erster Linie für die Emissionen zuständig sind oder auch Länder, die zu arm sind, um Zugang haben zu solchen Ressourcen, die müssen natürlich den Zugang bekommen, also zur Stromversorgung und so weiter. Aber wir brauchen eine Plattform und da arbeiten wir auch daran. Deutschland ist in diesen Initiativen, in diesen Nachhaltigkeitsinitiativen ein wichtiger Partner für uns, gestartet bei der COP26, wo wir versuchen, den Gesundheitsaspekt zu mainstreamen, wo Gesundheitssysteme CO2-ärmer und grüner und ökologischer gestaltet werden müssen. Es gibt aber auch eine zweite Aufgabe, die die weltweite Gesundheitswirtschaft und das Gesundheitswesen hat. Wir nehmen als Beispiel Asthma. Asthma für Kleinkinder lassen sich unterschiedliche Behandlungsformen wählen. Wenn ein Kind aber nach einer Behandlung wieder in London oder in Berlin auf der Straße verunreinigte Luft atmen muss, löst man das Problem nicht. Ich will damit sagen, dass auch die Ärztinnen und Ärzte, die Gesundheitsexperten genau drauf schauen müssen, wie der Klimawandel, Luftverunreinigung, Verunreinigung im Allgemeinen und Gesundheit miteinander zu tun haben. Und wenn wir es einmal verstanden haben, dass Klimawandel, Umweltverschmutzung und Gesundheit mit zusammenhängen, dann gibt es auch, und da bin ich mir ziemlich sicher, weltweit mehr Engagement und mehr Commitment. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass wir die Eisbären retten müssen oder die Gletscher in den Bergen. Nein, es ist etwas, was uns alle betrifft, unsere Entwicklung, unsere Herz-Kreislauf-Systeme, die Prävention von Herzinfarkten, von Schlaganfällen hängt davon ab, wie wir Gesundheit, Klimawandel und Verschmutzung in einem Nexus sehen. Und des Weiteren ist es so, dass der Klimawandel in der Zwischenzeit auch so weit oben auf der politischen Agenda angekommen ist, dass die jeweiligen Mitgliedsländer, die ihre NDCs, ihre individuellen Minderungsziele formulieren, oft eben noch nicht Gesundheit aufgeführt haben. Insofern braucht es auch unseren Anstoß, der Anstoß gegenüber den Mitgliedstaaten, dass sie ihre NDCs so formulieren, dass Gesundheit ganz oben steht auf den nationalen Anpassungsplänen. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir weiterhin eine Situation, wo es Hitzewellen gibt. Unsere Städte müssen sich vorbereiten auf diese extremen Wetterereignisse in den Jahren. Wir brauchen aber mehr Grünflächen, auch in den Städten. Menschen, die keine Klimaanlagen beispielsweise in ihren Wohnungen haben, müssen Möglichkeiten haben, sich dorthin zu begeben, wo die Gesundheitsgefahren nicht so existieren. Insofern bedarf das auch der Zusammenarbeit mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, intersektorale Zusammenarbeit. Ich glaube, da haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch eine Rolle zu spielen. Gerade heute feiern wir ja die Rolle der Parlamentarier und ich glaube, deswegen ist heute der Tag zu erwähnen, dass der Europäische Rat einen neuen Schritt unternommen hat. Politik und Gesundheit ist jetzt als Strategie verankert auf europäischer Ebene, folgte der WHO-Empfehlung nach Luftreinhaltungsstandards. Die Europäische Union ist noch nicht ganz angekommen, was die Verpflichtungen in Bezug auf Luftreinhaltung angeht, ist aber auf einem sehr guten Weg. Wenn wir Standards formulieren, dann gelingt es uns auch, die Mortalität aus Umweltverschmutzung enorm zu reduzieren. Ich will damit sagen, wir haben gemeinsam viel zu gewinnen, wenn es uns gelingt, den Klimawandel zu bekämpfen. Bei der Bei der WHO sagen wir oft, dass das, die Pariser Vereinbarung ja, ein Klimavertrag ist. Für uns gleichzeitig ist das ein wichtiger Vertrag zur Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit. Wenn Sie es schaffen, das zu umsetzen, was im Pariser Vertrag steht, dann ist die Öffentlichkeit sehr zufrieden. Denn das bedeutet auch, man hat unmittelbar einen Effekt für die eigene Gesundheit. Senkung der Treibhausgasemissionen ist gleichzeitig Empfehlung zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Und öffentliche Gesundheit nicht nur für unsere Menschen und weniger Krankenhauseinweisungen, sondern gleichzeitig sinken die Kosten für das Gesundheitssystem, weil chronische Krankheiten eben teuer sind.
Die Verbindung mit ich bin ja die Leiterin von Umwelt, Klimawandel und Gesundheit bei der WHO schon seit einigen Jahren. Und ich bin 100% überzeugt und ich glaube, dass wir diesen One Health Ansatz seit dem ersten Tag anwenden. Denn wenn man an Umwelt und Gesundheit arbeitet, da erkennt man, dass man nur, wenn beides miteinander verbunden ist oder alle drei Aspekte miteinander verbunden sind, dass man dann nur wirklich eine Auswirkung hat zum Schutz der Gesundheit der Menschen. Und es gibt überhaupt nichts Vergleichbares, wie wenn man das innerhalb des Primärgesundheitsansatzes anwendet. Wir sind innerhalb der Artenvielfalt, der Biodiversitätskonvention aktiv und natürlich auch in Verbindung mit der Gesundheit. Natürlich ist es so, dass der One Health-Ansatz besser war in Bezug auf menschliche Gesundheit und Tiergesundheit. Und wir haben die Umweltgesundheit als Komponente ein bisschen außer Acht gelassen. Aber jetzt sind wir uns durchaus der Tatsache bewusst, dass dieser One Health-Ansatz der einzige ist, der erfolgsversprechend ist. Was ist also die Rolle der WHO? Vor ein paar Monaten wurde eine Resolution verabschiedet bei der World Health Assembly mit der Unterstützung Deutschlands und anderer Länder. Das wurde per Konsens aufgenommen. Eine Resolution zu Klimawandel und Gesundheit, wo wir noch einmal klar definiert haben, welche Rollen da sind. Nämlich in Einklang mit der wissenschaftlichen Evidenz. Wir müssen uns daran halten. Wir müssen unsere Gesundheitssysteme anpassen. Wir müssen unsere CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen sicherstellen, dass wir auf die Entstehung und die Bedürfnisse der Menschen, die aufgrund von Umweltverschmutzung bzw. Luftverschmutzung und Klimawandel leiden, reagieren. Und wir müssen natürlich auch diese politische Umwelt schaffen, die Fürsprache, die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Netzwerken. Alle zusammen müssen zusammenkommen, um in diesem Thema voranzukommen. Das war natürlich auch eine sehr, sehr gute Frage, die Frage der Ungleichheit. Da kann ich natürlich nur zustimmen, dass die größte Ungleichheit wird geschaffen, weil wir nicht genug tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich denke, wir müssen den Klimawandel vor allen Dingen reduzieren, denn es ist aufgrund dieses Mangels an der Reduzierung, dass die Auswirkung auf die Vulnerabelsten so groß ist. Und das schafft diese Krisen. Wenn man in einem Land lebt, zum Beispiel, wo die Reichen Zugang haben zu Gärten und Klimaanlagen oder auch Heizungssysteme haben oder wundervolle Arten und Weisen haben, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Das ist eine Sache, aber wenn wir die Wurzel des Klimawandels nicht angehen und wenn wir diesen Übergang zu erneuerbaren und sauberen Energiequellen nicht beschleunigen und die Verwendung von fossilen Brennstoffen unterbrechen, dann schaffen wir nur weitere Ungleichheiten und die vulnerablen Bevölkerungen der Welt werden noch anfälliger oder vulnerabler. Vor 20 Jahren hat die WHO eine Landkarte erstellt, die sehr provokativ war damals. Wir haben eine globale Landkarte erstellt und haben gesagt, was nun die CO2-Emissionen weltweit aussehen. Also und Afrika wurde dann ganz klein aufgrund der geringen CO2-Emissionen und die Vereinigten Staaten und andere waren dann riesengroß. Und dann haben wir eine weitere Landkarte erstellt und haben dort die Auswirkungen auf die Gesundheit dargestellt. Und dann wird Afrika riesengroß und der Westen und die westliche Welt verschwindet fast auf dieser Landkarte. Das zeigt diese Ungleichheit und wir sind überzeugt, dass das trotzdem der Weg ist, den wir gehen müssen. Wir müssen das ausgleichen und wir müssen die vulnerabelsten Bevölkerung weltweit echt schützen. Ich denke, an diesem Punkt lasse ich es jetzt bewenden, weil wir jetzt am Ende sind.
Wir haben eine kleine Herausforderung. In Deutschland sind die Züge zwar immer verspätet, Aber hier im Bundestag versuchen wir, die Zeiten ein wenig einzuhalten. Deswegen würde ich Herrn Dr. Breton bitten, kurz auch noch eine Replik zu machen. Und dann im Englischen sagt man, we need the wrap-up.
Thank you very much. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde auf die Frage des Kollegen von der Grünen Partei antworten. Was die Bezahlung der Behandlungen angeht, dann muss man zum Beispiel erstmal sehen, dass die HIV-Behandlungen zum Beispiel bezahlt werden von Global Funds oder von privaten Geldgebern oder auch von der deutschen Regierung. Die Frage ist nur die Frage, wie wir übergehen von der gegenwärtigen HIV-Behandlung auf eine CO2-arme Behandlung übergehen. Denn dieser Übergang kann ohne Unterstützung nicht stattfinden. Und im Augenblick ist das die Klimafinanzierung für Gesundheit sehr gering. Deswegen müssen wir das teilen, damit wir und entsprechend unterstützen, damit wir vorankommen.
Für Ihre Berichte, auch für die auch für die Antworten.
Sie sehen, globale Gesundheit ist ein sehr vielschichtiges Thema und stellt uns natürlich vor Herausforderungen, uns an die Zeiten zu halten, wobei wir noch gerne vertieft darüber sprechen wollen. Hiermit würde ich den offiziellen Teil unserer Sitzung erstmal als beendet erklären.